Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Es freut mich, dass Sie heute Abend so zahlreich gekommen sind. Trotz der Tatsache, dass ich Ihnen gestern einen solchen Marathon zugemutet habe, aber offensichtlich haben Sie mir das nicht allzu übel genommen und das finde ich also, möchte ich zu Beginn sagen, echt nett von Ihnen. Also, wir wollen uns heute Abend mit einem Thema beschäftigen, das absolut auf der Linie steht mit den Themen, die wir an den vergangenen Abenden miteinander betrachtet haben. Die Stiftshütte im Licht des Neuen Testaments. Wir haben uns ja gestern mit der Geschichte des jüdischen Tempels von dem Auszug aus Ägypten an über die ganze Geschichte bis in die Zukunft beschäftigt. Und nun wollen wir uns insbesondere mit dem ersten Tempelhaus, das das Volk Israel besaß, beschäftigen. Und wir wollen uns heute Abend ganz besonders fragen, was diese Dinge alle ganz konkret uns zu sagen haben. Dies führt uns nun zunächst ins 16. Jahrhundert vor Christus zurück. Das habe ich ja des Öfteren nun gesagt. Das war die Zeit, in der das Volk Israel da in Ägypten, im Nildelta, im Land Gosen lebte. Da war das Volk Israel versklavt von den Ägyptern. Hier sehen Sie eine original ägyptische Darstellung von Sklaven bei der harten Arbeit. Das von Gott erwählte Volk Israel wurde grausam und brutal unterdrückt. Auch das ist eine ägyptische Darstellung, wie ein Sklave zusammengeschlagen wird von einem Aufseher. Und nun, dieses unterdrückte, gefangene Volk wollte der Ewige befreien. Damit es ein Volk werden sollte, das frei ist und sich in einer glücklichen Beziehung zu dem ewigen Gott nun wirklich in der Freiheit entfalten könnte. Dazu war es nötig, dass die 10 Plagen über Ägypten kamen, die im 2. Buch Mose beschrieben sind, Buch Exodus. Diese Plagen haben den Zusammenbruch des ägyptischen Reiches herbeigeführt. Das haben wir alles auch schon gesehen in den vergangenen Abenden. Und ich möchte nochmals erinnern, besonders auch hinweisen für solche, die heute zum ersten Mal da sind, dieser Papyrus aus Ägypten, der im Museum in Leiden aufbewahrt wird, ist ein interessantes Zeugnis zu den 10 Plagen. Denn auf diesem Papyrus wird von ägyptischer Seite her beschrieben, dass das Reich zusammengebrochen ist, und zwar durch schreckliche Plagen. Das Nilwasser sei zu Blut geworden, es gebe Finsternis, Viehplagen, schreckliche Katastrophen, der Pharao sei mysteriös umgekommen und ein armes Sklavenvolk hätte die Flucht ergriffen. Nun, das ägyptische Volk war ein Volk, das die Natur verehrte. Das also das Geschöpfliche so verehrte, als wie wenn es der Schöpfer wäre. Und das nennt die Bibel Götzendienst. Und das Volk Israel in dieser Zeit machte dabei mit und verehrte die Natur. Nun, das hat uns viel zu sagen. In unserer heutigen Zeit werden auch immer mehr Menschen Naturverehrer. Und es wird propagiert seit einigen Jahren in unserer westlichen Welt, wir seien nicht mehr in Harmonie mit der Schöpfung. Und das stimmt natürlich, denn die Schöpfung wurde ja furchtbar missbraucht und zerstört. Aber was mich dabei besonders bewegt, ist, dass man kaum hört, wir sind nicht mehr in Harmonie mit dem Schöpfergott. Das Thema hört man kaum. Man hört dauernd, dass wir zur Natur zurückkehren sollten und wieder den Respekt vor der Natur bekommen sollten. Ja, aber wenn man dabei den Schöpfer außer Acht lässt, kann das einen leicht dazu führen, dass man zum Naturverehrer wird und beginnt dann sogenannte kosmische Kräfte in der Natur zu glauben. genau wie das die alten Ägypter taten. Aber der ewige Gott hat nicht nur einfach das Volk Israel befreit, sondern er hat die Götter Ägyptens damals gerichtet und gezeigt, dass er, der ewige Yahweh, der Gott der Bibel, über den Göttern der Ägypter steht. Er ist der Schöpfer. Und diesem armen Sklavenvolk wollte Gott sich eben offenbaren als der Schöpfer, der Gemeinschaft haben möchte mit seinem Geschöpf. Das Volk Israel zog aus in Richtung verheißenes Land und ging zunächst in die Wüste Sinai. Da, in der Wüste Sinai, bekam das Volk Israel das Gesetz als Richtschnur für ein Volk, das eben gerade die Freiheit kennengelernt hatte. Das ist etwas sehr Wichtiges. Wenn ein Volk frei wird, dann ist es in der Gefahr, die Freiheit zu verstehen als überbordende Schrankenlosigkeit. Und es ist interessant, als Herr Gorbatschow auf Besuch war in Israel, hat man ihm gesagt, sie haben eigentlich etwas Ähnliches gemacht mit den Völkern da in Osteuropa und ehemalige Sowjetunion. Sie haben sie auch da aus der Sklaverei gewissermaßen befreit, aber sie haben etwas unterlassen. Sie haben ihnen nicht die Bibel gegeben. Als Richtschnur, wie man in Freiheit wirklich leben kann. Nun, das Problem sehen wir. Freiheit ohne Richtschnur, das führt zu ganz gefährlichen Situationen. Also Gott gab dem Volk sein Wort, um es in der Freiheit zu führen. Aber dann nicht allein das, sondern Mose musste auf den Berg steigen. Und hier gab Gott Mose einen Einblick in die himmlische Herrlichkeit Gottes. Was sah er? Er sah den originalen Tempel Gottes, die originale Stiftshütte im Himmel. Und er bekam den Auftrag, davon ein Abbild herzustellen, damit das Volk Israel in ihrer Mitte auf Erden etwas Himmlisches, ein himmlisches Abbild hätte. Innerhalb eines Jahres stellte das Volk Israel in der Wüste die Stiftshütte her, die Sie hier im Modell nachgebildet sehen. Im zweiten Buch Mose werden unzählige Kapitel verwendet, um die genaue Struktur, den genauen Bau dieses transportablen Tempel Gottes zu beschreiben. Und man fragt sich, weshalb? Mose benutzt so wenige Kapitel, um die Schöpfung zu beschreiben, aber für die Stiftshütte braucht er ein Vielfaches von Raum in seinen Büchern. Nun, die Schöpfung zeigt doch auf gewaltige Art die Größe des Schöpfers. Davon haben wir auch im Lied gesungen am Anfang. Aber offensichtlich haben wir da Bedeutungen, die noch weiter gehen, noch gewaltiger sind, noch eindrücklicher, noch bedeutsamer als selbst die Bedeutung des gewaltigen Universums, das von Gottes Größe spricht. Sie sehen hier auf dem Bild also das eigentliche Tempelgebäude. Dann ist das alles aber abgezäunt durch einen Zaun, durch Säulen, die eine Byssusumwandlung tragen, also aus Baumwolle besteht das, weiße Baumwolle, 2,5 Meter hoch. Das ist also auch ein Problem für gute Hochspringer. Ja? Wir haben hier einen Eingang in den Vorhof, dann finden Sie hier den Altar, den Brandopferaltar und dann das Waschbecken. Die Stiftshütte wird immer und immer wieder genannt in den Büchern Mose, Ohel Moed. Das heißt, das Zelt der Begegnung oder das Zelt der Zusammenkunft. Und da lernen wir schon etwas ganz Gewaltiges. Der Gott der Bibel ist ein Gott, der mit uns Menschen eine Begegnung haben möchte. Der mit uns Menschen zusammenkommen möchte. Und trotzdem sehen wir, es gibt da ein gewisses Problem, eben diese Abtrennung rund um das Tempelgebäude zeigt uns, halt, Gott ist ein gerechter Gott. Das weiß, der Bistumswandlung zeigt, Gott ist gerecht. Und wir Menschen können das von uns nicht behaupten. Es gibt also irgend doch ein Problem. Wie können wir Gott begegnen? Trotz unseres Zustandes, das eigentlich unwürdig ist, der unwürdig ist vor Gott. Nun, wir wollen diese Dinge miteinander heute Abend betrachten im Licht der Bibel, im Licht des Neuen Testamentes. Wie gesagt, es gab nicht nur eine Abschrankung, die ein Problem darstellte, um Gott zu begegnen. Es gab einen Eingang. Und das lehrt schon etwas ganz Wichtiges. Denn das Neue Testament zeigt, es gibt die Möglichkeit, trotz der Schuld und Sündhaftigkeit des Menschen, es gibt eine Möglichkeit, Gott zu begegnen. Aber es gibt nur eine Möglichkeit. Und so sagt der Herr Jesus Christus im Neuen Testament, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Johannes 10. In Johannes 14 sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist der Ausschließlichkeitsanspruch. Nur durch Jesus Christus gibt es eine Begegnung mit Gott. Etwas Interessantes, der Eingang war gegen Osten gerichtet. Also so, dass derjenige, der Gott begegnen wollte, der aufgehenden Sonne im Osten den Rücken zukehrte. Das ist besonders auffällig, denn auch damals zur Zeit Moses gab es ja viele Tempel bei den Heidenvölkern, die Natur verehrten. Und dort sieht man das immer und immer wieder, dass der Zugang genau umgekehrt war. Dass derjenige, der in den heidnischen Tempel kam, das Gesicht gegen die in Richtung aufgehende Sonne richtete. Natürlich, es ging ja um eine Begegnung in den heidnischen Tempeln mit kosmischen Kräften in der Natur. Aber der Israelit, der dem Schöpfer Gott begegnen sollte, der kehrte der Sonne den Rücken zu im Osten, weil er nicht der Schöpfung begegnen wollte, auch nicht kosmischen Kräften in der Natur, sondern dem Schöpfer, der über allem steht. Dem Schöpfer, der über dem Universum steht. Und es ist ja auch so, dass die Bibel, Altes und Neues Testament lehrt, dass Gott allgegenwärtig ist. Er kann natürlich nicht in ein paar Quadratmeter eines Tempels eingeschlossen werden, so wie die Götter der Heiden. Nein, er ist allgegenwärtig. Und in 1. Könige 8, Vers 27 heißt es sogar, dass das ganze Universum Gott nicht zu fassen vermag, denn er ist der unendliche Gott. Also, er steht über dem Universum. Zweitens ist es auch wichtig, Gott ist zwar in der Schöpfung überall gegenwärtig, aber er ist nicht identisch mit der Schöpfung. Die Schöpfung ist nur sein Werk, aber er steht darüber, jenseits und trotzdem auch diesseits überall da. Nun, wenn wir den Wunsch haben, Gott zu begegnen, dann können wir da dem Israeliten folgen, der dann vor dem Eingang steht. Wenn man Gott begegnen will, dann musste man Gott mit einem Opfer begegnen. Nun, Sie sehen diesen Israeliten, der will da mit einem Esel kommen. Ein störrisches Biest, nicht wahr? Und da gibt es glücklicherweise Torhüter, die sagen, halt, 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 so geht das nicht. Gott hat in der Tora, im Gesetz Mose, vorgeschrieben, es geht nur mit ganz bestimmten Opfertieren. Du kannst doch nicht mit einem störrischen Biest kommen. Du musst, das Tier ist ja genauso wie du, nicht? Das kann doch nicht der Stellvertreter sein für dich. Du brauchst einen Stellvertreter, der gerade nicht so ist wie du. Ein unschuldiges Tier, zum Beispiel ein Lamm. Es waren auch andere Tiere möglich, aber eben nur sogenannte reine Opfertiere. So konnte man eingehen durch den ersten Vorhang und in den Vorhof kommen, um Gott zu begegnen. Nun, das Problem der Schuld ist ein allgemeinmenschliches Problem. Es gibt keinen Mensch, der keine persönliche Schuld hat. Das wissen wir auch. Gut, es wurde uns vielleicht oft ausgeredet in der Vergangenheit. Man hat verschiedene Konstruktionen versucht zu machen, philosophisch und psychologisch, um uns das Empfinden von Schuld auszureden. Aber wir müssen mal zu den Menschen, die nicht so verdreht worden sind, in die dritte Welt gehen. Und selbst auch bei eingeborenen Stämmen, für die ist das gar kein Thema, für die ist das klar, dass der Mensch schuldig ist vor dem höchsten Gott. Aber ihr Problem ist, wie kann man dem höchsten Gott begegnen? Sie wissen keine Antwort. Das ist das Problem. Aber die Bibel zeigt uns nun eben, es gibt einen Weg, wie die Schuld hinweggetan werden kann, dass wir dem höchsten, dem allein wahren Gott begegnen können. Hier sehen wir einen Israeliten, der seine Hände auf ein Opfertier legt. Dadurch bringt er zum Ausdruck, ich möchte mich mit diesem unschuldigen Tier, das nichts verbrochen hat, identifizieren. Dann musste er die Schuld ganz konkret bekennen, was er getan hat. Und dann war quasi bildlich die Schuld übertragen auf das unschuldige Tier. Und dann musste in einer weiteren Phase das Tier geschlachtet werden, von dem Schuldigen selbst. Und da musste er wirklich empfinden, jetzt muss das Tier, das unschuldig ist, muss verenden und sein Blut fließen lassen. Das hätte eigentlich ich verdient. Und so lernte er, ein Stellvertreter, ein Unschuldiger kann sterben an meiner Stelle. So ist es möglich, Gott zu begegnen. Teile dieses Opfers wurden dann auf dem Brandopferaltar verbrannt. Der Brandopferaltar, Sie sehen, stand immer auf einem kleinen Hügel. Im Propheten Hesekiel wird er genannt der Har-El, der Gottesberg. Und das erinnert uns ganz erstaunlich an Golgatha. Das war auch so ein kleiner Felsenhügel, 12 Meter hoch, vor den Toren Jerusalems. Da ist der Stellvertreter, auf den all diese Tieropfer Israels hinwiesen, gestorben am Kreuz. Der Gerechte, der Unschuldige, für uns Schuldige. Und interessant, Golgatha stand außerhalb der Stadtmauer Jerusalems. Und dieses Sündopfer, das ich vorhin gezeigt habe, der größte Teil des Opfers musste nämlich außerhalb des Lagers, außerhalb der Stiftshütte, außerhalb des Lagers Israels verbrannt werden. Und so ist Jesus Christus außerhalb der Stadt Jerusalem gestorben als das Sündopfer. Aber auch der Altar selber, nicht nur das Opfer, weist auf den Erlöser hin. Der Altar bestand nämlich aus Akazienholz und dann wurde er überzogen mit Bronze, also eine Kupferlegierung. Akazienholz ist ein ganz interessantes Holz, denn es kann von Schädlingen nicht zerstört werden. Und dieses Holz weist hin auf den Herrn Jesus Christus, der Mensch geworden ist. Das Holz, der Baum wächst ja aus der Erde. Jesus Christus wurde ein wirklicher Mensch auf Erden aber er war zugleich auch das ewige Leben. Die alten Übersetzer der ältesten Übersetzung der Bibel auf Griechisch im 3. Jahrhundert vor Christus, die übersetzten Akazienholz mit unverderbliches Holz. Das weist hin auf den Herrn Jesus, der das ewige Leben ist. Aber das Kupfer, also die Kupferlegierung, die Bronze, weist auch hin auf ihn. Es gab 3 Metalle in der Stiftshütte: Kupfer, Gold und Silber. Aber Kupfer war das Metall mit dem höchsten Schmelzpunkt. Darum wurde es auch verwendet da beim Altar. Und dieses Kupfer, das so das Feuer aushält, besondere Art, das weist also hin auf den Erlöser, der das Feuer des Zorns Gottes am Kreuz erduldet hat und wirklich erdulden konnte. Sie sehen, der Altar hatte 4 Hörner. Hörner sind ein Bild von Kraft und Macht. Das weiß man spätestens, wenn man einmal mit einem Stier zu tun gehabt hat. Und dann sind es aber 4 Hörner, wie die Himmelsrichtungen der Erde. Das will uns sagen, das Heil Gottes durch Jesus Christus hat weltweite Bedeutung. Und deswegen ist auch die Botschaft von dem Erlöser in den letzten 2000 Jahren in die ganze Welt ausgebreitet worden. Es geht alle Menschen, alle Völker, Sprachen, Rassen, Nationen an. Und es ist ein Heil, das wirklich verhält, ein ewiges Heil, darum eben Hörner. Sie sehen, innerhalb des Altars gab es einen Rost. Hier haben wir ihn herausgenommen. Der Rost hatte die halbe Höhe des Altars. Das führte zu folgendem Umstand. Der ganze Altar stand ja auf dem Har-El, auf dem kleinen Gottesberg. Und war so eingerichtet, dass von unten her dann der Sauerstoff herzukommen konnte. Das Holz war da oben auf dem Rost aufgeschichtet. Und die Stelle, wo der Sauerstoff direkt mit dem Feuer in Kontakt kam, das war also da in der Mitte des Altars, auf halber Höhe. Dieser Punkt war also ganz besonders dem menschlichen Beobachterauge verborgen. Und das hat auch etwas zu sagen. Es gibt in dem Leiden Christi am Kreuz eine Hitze, ein Feuer, das von keinem Menschen ermessen werden kann, das dem menschlichen Auge verborgen bleibt. Allein Gott weiß, was es war, als der Erlöser ausgerufen hatte in den Stunden der Finsternis: Eli, Eli, lama sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nun gehen wir weiter zum Waschbecken. Das Waschbecken war dazu da, dass die Priester Hände und Füße reinigen konnten, bevor sie in die unmittelbare Gegenwart ins Heiligtum, ins eigentliche Tempelhaus hineingingen. Dieses Waschbecken war auch wieder aus Bronze hergestellt. Allerdings wird uns erklärt im 2. Buch Mose, dazu haben viele Frauen ihre Bronzespiegel abgegeben, damit man speziell dieses Waschbecken machen kann. Es war also hergestellt aus Spiegeln. Also viele Frauen waren bereit, auf einen Aspekt der Kosmetik zu verzichten, zugunsten des Heiligtums. Das gibt's. Das will aber nicht die Körperpflege irgendwie abwerten. Aber es kann vielleicht helfen, das Ganze zu relativieren und in eine richtige Prioritätenliste einzuordnen. Nun, aber das Ganze ist doch interessant. Aus folgendem Grund: Die Bibel im Jakobusbrief, Kapitel 1, erklärt, dass die Bibel selber ein Spiegel ist. So weist dieses Waschbecken auf die Bibel hin. Und effektiv, die Bibel ist wie ein Spiegel. Wenn man darin liest, dann erkennt man sich selbst. Und man erkennt einen Fehler um den anderen an sich selber. Und das zeigt uns, dass es im Prinzip Mut braucht, die Bibel zu lesen. Denn die Bibel kritisiert einen. Darum kann man sagen, also Bibelleser sind im Allgemeinen mutige Menschen, denn sie setzen sich ganz bewusst, hoffentlich bewusst, der Kritik Gottes aus. Nun, aber nicht mit dem einfach mit dem Ziel, dass man dann dadurch frustriert wird, sondern das Waschbecken war ja da, die Priester konnten sich da drin spiegeln und sehen, aber das Ziel war ja eigentlich, dass sie sich dann eben reinigten und wuschen, um dann wirklich sich zu freuen in der Gegenwart Gottes. Und so ist es auch mit dem Bibellesen. Die Bibel bringt oder will uns dazu bringen, dass wir das, was nicht richtig ist vor Gott, auch ganz ehrlich Gott im Gebet bekennen. Tagtäglich wieder neu. Und das führt dazu, dass man sich erst dann wirklich und richtig in der Gemeinschaft mit Gott freuen kann. Dass man durch den Tag, wenn man morgen die Bibel liest, durch den Tag gehen kann, nicht mit einem Gesicht wie 20 nach 8, sondern sagen wir mal 10 vor 2. Sie verstehen vielleicht, was ich meine. Nun, so ist also die Bibel wirklich etwas, das uns reinigt wie das Wasser des Waschbeckens. Nun, interessant, in der Stiftshütte werden sehr viele Maßangaben. In der Stiftshüttenbeschreibung werden viele Maßangaben mitgegeben im zweiten Buch Mose. Aber von dem Waschbecken steht gar nichts. Keine Maßangabe. Und es ist in der Bibel so, dass auch das, was nicht steht, von Bedeutung ist. Und das will uns auf Folgendes hinweisen. Die Bibel, für die gibt es kein Maß. Sie ist unerschöpflich. Spurgeon, der englische Evangelist aus dem letzten Jahrhundert, hat gesagt, als er die Bibel zum 100. Mal gelesen hatte, sie war noch schöner als das erste Mal. Jetzt stellen Sie sich mal vor, jemand, der einen Roman liest zum 100. Mal, da bekommen Sie Sorgen um ihn, oder? Und bei der Bibel ist das derart anders. Sie ist wirklich unausschöpflich und man kann das ganze Leben darin lesen und man entdeckt immer wieder Neues. Also lebendiges Christentum ist wirklich hochinteressant. Da muss man also nicht Angst haben, es wird irgendwie mal langweilig, man hat mal alles verstanden in der Bibel. Nein, dauernd entdeckt man Neues. Und es gibt keinen Christen, der die Bibel ganz versteht. Und gut so. Blaise Pascal, der bekannte Mathematiker, er hat geschrieben, es gibt in der Bibel genug Klarheit, um die Erlösten zu lenken. Und es gibt in der Bibel genug Dunkelheit, um die Erlösten zu demütigen. Schön, nicht? Die Bibel will uns einerseits leiten und führen, aber auch die Dinge, die wir nicht verstehen darin, haben ihren guten Grund, damit will Gott uns bewahren vor Hochmut, uns demütigen, dass wir eben von ihm abhängig sein müssen. Wir haben nicht die Bibel im Griff, sondern die Bibel soll uns im Griff haben. Da sehen Sie nochmals das Waschbecken. Nun, jetzt kommen wir zum eigentlichen Tempelgebäude. Jetzt wollen wir hineingehen in das Heiligtum. Das Tempelgebäude besteht eigentlich aus zwei Teilen. Der vordere Teil wird genannt das Heilige und dann der hinterste, das ist der hinterste Raum, der abgetrennt war durch einen Vorhang, heißt das Allerheiligste. Und das war dann der Ort, wo Gott seine Gegenwart auf ganz besondere Weise erfahrbar machte. Sie sehen in dem ersten Teil im Heiligen, da gab es drei große Tempelgeräte. Die Menorah, der siebenarmige goldene Leuchter. Dann der Schaubrottisch mit den 12 Broten und der goldene Räucheraltar. Wir wollen uns damit beschäftigen. Wir beginnen mit dem Schaubrottisch. Er war aus reinem Gold. Das Kostbarste, was es gab in der Stiftshütte, an den Baumaterialien. Und dieses reine Gold weist hin auf die Gottheit des Messias. Der Messias ist nicht nur Mensch, sondern zugleich auch Gott. Ich habe einmal mit einem Juden gesprochen am Bahnhof in Zürich und so ins Gespräch gekommen. Und dann hat er mir gesagt, Christentum ist ja sowieso Götzendienst. Ich sagte, ja, wieso? Ja, ihr betet doch einen Menschen an. Oh, das war ein Argument. Und dann sagte ich, ja, natürlich ist Jesus Christus Mensch, aber er ist zugleich Gott. Er ist Gott und Mensch in einer Person und das steht in eurer Bibel. Ja, wo denn? Ja, in Jesaja 9, Vers 6 heißt es, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Also dann ist der Messias ein Mensch. Aber dann heißt es darauf, und man nennt seinen Namen starker Gott, El Gibor. Dann ist er Gott. Und dann verwies ich noch auf Micha 5, Vers 1. Dort heißt es von dem Messias, diese Stellen werden übrigens auch im Judentum als messianisch verstanden. Micha 5, Vers 1 heißt es, dass der Messias aus Bethlehem kommen soll. Dann ist er also ein Mensch. Aber im gleichen Vers heißt es, und seine Ausgänge sind von den Tagen der Ewigkeit her. Dann ist er Gott. Und dann bin ich noch ein bisschen weitergefahren. Und die Reaktion, sie können gut reden. Nun, das wird ja auch im Alten Testament symbolisch angedeutet, die Gottheit Christi in dem reinen Gold. Jetzt schön, die 12 Brote darauf, die wiesen natürlich hin auf Israel, das 12-stämmige Volk. Und der Tisch trägt diese Brote. Er heißt der Schaubrottisch, weil dieser Tisch gewissermaßen diese Brote ständig vor dem Angesicht Gottes hinhält. Dieser Tisch ist gewissermaßen die Garantie, dass Gott sein Volk immer betrachtet und nie vergisst, in Anführungsstrichen. Und so ist Jesus Christus derjenige, der das sein Volk trägt und die Garantie ist, dass Gott dieses Volk nie vergisst. Aber die Bedeutung geht darüber hinaus, denn das Neue Testament zeigt, dass das himmlische Volk Gottes in der heutigen Zeit, in der, ich erinnere an den Vortrag von gestern, Israel auf der Wartebank ist. Israel, das irdische Volk. Da stellen nun diese 12 Brote das heutige himmlische Volk Gottes dar, das besteht aus allen erlösten Menschen, die das Evangelium angenommen haben, aus allen Völkern und Sprachen. Und Jesus Christus trägt sein Volk. Und das ist die Garantie für uns, dass wir für Gott unvergesslich sind. Und das Schöne ist, es wird auch gesagt, es muss noch rundherum eine Leiste haben, eine Hand breit. Als Schutz, dass die Brote nicht da herunterfallen. Nun, das erinnert an ein Wort des Erlösers in Johannes 10. Niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Das ist die Garantie der Heilssicherheit in Christus. Nun finden wir hier den goldenen Leuchter, die Menorah. Was bedeutet der goldene Leuchter? Er weist eben auch auf den Messias hin, auf Jesus Christus. Er bestand aus Dutzenden von Kilo reinem Gold. Er war in getriebener Arbeit hergestellt, also durfte also nicht gegossen werden, sondern mit Hammerschlägen geformt werden. Und zwar hohl, das sind hohle Röhren. Nun, ich wäre interessiert, wenn Sie einen Handwerker wüssten, der das könnte. Das ist ein Phänomen. Und der damalige Künstler, der das bearbeiten musste zur Zeit von Mose, bekam durch den Geist Gottes eine ganz spezielle Weisheit, der brachte das fertig. Weiter. Er musste so geformt werden, dass es 22 Mandelblüten daran hatte. Und oben eben die Ölbehälter, da sind die Lampen, die dann brannten. Das alles weist auf Jesus Christus hin. Und zwar erklärt Paulus das in seiner Rede vor dem König Agrippa in Apostelgeschichte 26. Da sagt er vor dem König zu seiner Verteidigung, dass er gar nichts anderes sage als das, was schon Mose und die Propheten gesagt haben. Dass es geschehen werde. Das ist Apostelgeschichte 26, Vers 23. Dass es geschehen werde, nämlich, dass der Christus leiden sollte. Dass er als erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte, sowohl dem Volk als auch den Nationen. Man stellt sich die Frage, ja, wo steht denn das im Alten Testament? Wo hat das Mose geschrieben? Kann die fünf Bücher Mose vorwärts und rückwärts lesen? Vorwärts auf Deutsch und rückwärts auf Hebräisch, nicht? Und man findet keinen solchen Ausspruch. Es sei denn, man stellt fest, es geht da um den goldenen Leuchter. Dass der Christus leiden sollte. Christus, das bedeutet das gleiche wie Messias, der Gesalbte. Also der mit Öl Gesalbte. Nun, da haben wir siebenfaches Öl in dem Leuchter. Das weist hin auf den Christus, den Messias, den Gesalbten. Dass der Messias leiden sollte. Der Leuchter wurde durch Hammerschläge in getriebener Arbeit hergestellt. Und jeder Hammerschlag wies hin auf die Leiden, die über Christus kommen sollten, auf Golgatha, am Kreuz. Dass der Christus leiden sollte, dass er als erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte. Nun, die Mandelblüten sind interessante Blüten. Der Mandelbaum ist nämlich der Baum, der in Israel als erster beginnt, nach dem Winter zu blühen. Schon im Januar künden die weißen Blüten des Mandelbaumes das kommende Leben des Frühlings an. Und da haben wir also den Hinweis auf Christus, der als Erster auferstehen sollte. Als Erster, wie die Mandelblüten, als Erster beginnen zu blühen. Und eben auferstehen sollte. Das ist das Leben nach dem Wintertod. Und dann wird gesagt, eben als Erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte. Und da haben wir das siebenfache Licht des Leuchters. Und Paulus sagt das mit aller Selbstverständlichkeit. Er sagt nicht, wenn man viel Fantasie hat, König Agrippa, dann könnte man eventuell das theologisch verantworten, dass man das irgendwie so in den Text von 2. Mose hineinliest. Nichts Derartiges. Mit einer Selbstverständlichkeit, Mose hat gesagt, dass der Christus leiden sollte und auferstehen sollte, als erster Licht verkündigen sollte. Jetzt kommen wir zum Räucheraltar. Da musste der hohe Priester Räucherwerk verbrennen. Das war also nicht ein Altar, wo man Tiere opferten, sondern da wurde ein Rauchwerk, das nach ganz bestimmten Anweisungen hergestellt werden musste, das wurde da verbrannt, sodass sich im ganzen Heiligtum ein besonderer Geruch des Wohlgefallens vor Gott verbreitete. Was bedeutete das Verbrennen dieses Räucherwerks? In den Psalmen heißt es, lass als Räucherwerk vor dir bestehen mein Gebet. Und so sehen wir, dass also Psalm 141 uns zeigt, das Rauchwerk spricht von Gebet. Der hohe Priester weist hin auf Jesus Christus, der ja im Hebräerbrief im Neuen Testament 10-mal als hoher Priester vorgestellt wird. Nun, das bedeutet also, der hohe Priester Jesus Christus betet für sein Volk als Stellvertreter. Und hier an diesem Altar haben wir auch wieder vier Hörner. Das weist uns darauf hin, dass das Gebet machtvoll ist und Wirkung hat. Und zwar weltweite Wirkung. Nicht nur der hohe Priester, sondern auch Priester konnten da räuchern. Und das zeigt überhaupt für jeden Menschen, der erlöst ist und Gott naht, zu Gott kommt, mit Gott eine Begegnung hat, der darf wissen, ich kann beten. Und das Gebet hat wirklich Bedeutung. Mein ältester Sohn ist erst 10 Jahre alt. Er kam einmal zu mir und dann erzählte er mir, dass der Herr ihn erhört hat, als er gebetet hat. Hat er sich darüber gefreut. Und er hat mir gesagt, Papa, beten nützt. Ja, das ist genau die Botschaft des Räucheraltars. Diese Hörner zeigen, beten nützt. Und Gebet hat sogar weltweite Bedeutung. Ich möchte nur ein Beispiel bringen. Wie viele Jahre haben Gläubige in der DDR, der ehemaligen, gebetet, dass die Mauer fällt? Und dann plötzlich ist es gekommen. Entgegen jeglicher Erwartung von Historikern. Wie oft haben verfolgte Gläubige in der ehemaligen Sowjetunion gebetet, dass der eiserne Vorhang fällt? Und plötzlich ist er einfach gefallen. Und das hat uns doch alle recht überrascht, oder? Aber das ist wirklich, was wir da lernen. Beten nützt. Und das zeigt überhaupt auch, dass das Gebet auch im Blick auf die Weltmission ganz gewaltige Bedeutung hat. Das ist eine Waffe. Und so sollte man auch ganz konkret beten für Länder, die sich der frohen Botschaft des Erlösers verschließen. Konkret beten für islamische Länder. Konkret beten für China. Und so erweist sich dann auch hier die Kraft des Gebets. Nun, wir haben hier also das Heilige und hier nun die Abtrennung, der Scheidevorhang und dahinter das Allerheiligste. Der Scheidevorhang war ein ganz besonderer Vorhang. Es gab in der Stiftshütte 3 Vorhänge, Eingangsvorhänge. Aber nur auf dem gab es Engel, die dargestellt wurden. Und zwar Cherubim-Engel. Cherubim-Engel, das sind Engel, die die Gerechtigkeit Gottes verteidigen. Und das sind genau diese Engel, die nach dem Sündenfall, nach dem historischen Sündenfall in 1. Mose 3, den Zugang zum Baum des Lebens versperrten mit feurigem Schwert. Kein Zutritt zum Leben. Das war ihre Botschaft an den Sterblichen, dem todverfallenen Menschen. Und hier symbolisch drücken diese Cherubim-Gestalten aus, halt, bis hier und nicht weiter. Kein Zutritt in die unmittelbare Gegenwart Gottes. Das war der Zustand im Alten Testament. Und dann starb der Herr Jesus am Kreuz. Und das Matthäusevangelium, Kapitel 27, berichtet, dass im Moment seines Todes, vor den Toren Jerusalems, auf dem Hügel Golgatha, zerriss der Vorhang, der Scheidevorhang im Tempel in Jerusalem, von oben nach unten. Zugang ist geöffnet. Ein Bekannter von mir hat einmal eine Gruppe Juden geführt durch die Stiftshütte in Originalgröße in Lausanne in der Schweiz. Und dann hat er erklärt, der Gott im Judentum ist der verborgene Gott hinter dem Scheidevorhang. Paff! Das war ein Schlag. Und der Gott im Christentum, das ist der Gott, der sich nun geoffenbart hat. In Jesus Christus. Es ist der gleiche Gott. Christentum ist nicht einfach eine andere Religion mit einem anderen Gott, sondern Christentum ist die Erfüllung dessen, worauf das Judentum gewartet hatte. Endlich einmal einen vollen Zugang zu Gott. Und das ist gekommen durch das Kommen des Erlösers. Und eben dokumentiert durch das Zerreißen des Vorhangs im Tempel in Jerusalem. Das war natürlich ein Schreck für den Priester, genau in dem Moment, es war nämlich 3 Uhr nachmittags, da musste er räuchern hier und dann geschah es. Das ist das Timing Gottes, nicht? Ratsch, von oben nach unten. Das war Gottes Finger. Und das wollte zeigen, jetzt kann der Mensch wirklich Zugang bekommen zu Gott. in die unmittelbare Gegenwart. Und im Allerheiligsten, da stand die Bundeslade. Hier sehen Sie die Bundeslade. Das war der Thron Gottes, der Richterthron Gottes. Und hier offenbarte sich Gott auf ganz besondere Weise im Tempel. Nicht wahr? Es war ja unmöglich. Gott konnte nicht auf diese paar Quadratmeter des Allerheiligsten eingegrenzt werden. Aber wenn die Bibel sagt, Gott wohnte im Allerheiligsten, das bedeutete, das war der Ort, wo auf ganz besondere Weise seine Herrlichkeit und seine Existenz offenbaren wollte. Und von hier aus war auch die Stimme Gottes immer und immer wieder zu hören. Deshalb wird im Alten Testament das Allerheiligste auch genannt Debir. Das heißt so viel wie Sprachort. Der Ort, wo Gott zu Menschen reden will, wollte. Nun, wir sehen, Gott ist ein Gott der Kommunikation, ein Gott, der zu uns sprechen will. Und da im Allerheiligsten hat der Erlöste jetzt heute Zutritt. Das heißt, er kann Gott wirklich ohne Angst wirklich nahen. Nun, eigentlich war die Bundeslade der Richterthron Gottes. Denn schauen wir mal, er bestand also aus einem Kasten. Da sehen Sie den Kasten unten. Und darauf war ein Deckel aus reinem Gold. Und der wurde aus einem Stück gemacht mit zwei Cherubim-Gestalten. Da haben wir wieder Cherubim. Und zwar war es so, dass die Gesichter dieser Cherubim, die mussten auf den Deckel gerichtet sein. Jetzt, was war in der Bundeslade? Verschiedenes. Aber ich möchte speziell hinweisen, die beiden Tafeln mit den 10 Geboten waren da drin. Nun, rund um die Stiftshütte herum lagerte ein Millionenvolk, das Tag für Tag die 10 Gebote übertrat. Und symbolisch können wir sagen, die Cherubim-Engel, die die Gerechtigkeit Gottes verteidigen, die blicken da nach unten auf die Tafeln und fordern göttliche Gerechtigkeit. Das geht nicht, dass die ein ungestraft davonkommen. Ein Mensch, der die 10 Gebote nicht einhält, hat das Gericht Gottes verdient. Das ist Gerechtigkeit. Sie rufen nach Gerechtigkeit. Aber wir haben das gesehen gestern, der große Versöhnungstag. Das war der große Opfertag einmal im Jahr. Da durfte ausnahmsweise an diesem Tag der hohe Priester hineingehen, den Vorhang öffnen und in die unmittelbare Gegenwart treten. Aber dann musste er kommen mit dem Blut eines Bockes, mit dem Blut eines Opfers. Ohne Blut ging es nicht. Und dieses Blut musste er dann auf den Deckel der Bundeslade spritzen. Und jetzt, die Engel blicken herab, Richtung Gesetzestafeln, sie sehen das Blut. Sie sind zufrieden. Es ist Gerechtigkeit geleistet worden. Es ist Gericht ausgeübt worden. Und aufgrund dieses Blutes konnte Gott sein Volk verschonen. Und nun können wir sagen, dadurch, dass der Herr Jesus Christus am Kreuz sein Blut gegeben hat, dieses Blut hat vor Gott wirklich nun nicht nur Symbolbedeutung, sondern echte Bedeutung, dass Gott jetzt jedem Menschen, der seine Schuld Gott bekennt, vergeben kann. Und so ist durch den Tod Christi, ist aus dem Richterthron Gottes ein Gnadenthron geworden. Und der Mensch, der wirklich Gott begegnen will, durch auf der Grundlage des Opfers von Jesus Christus, der darf jetzt zu Gott kommen. Und das Neue Testament sagt, er darf Gott Abba nennen. Abba ist hebräisch-aramäisch und bedeutet Papa. Das ist etwas ganz Besonderes. Wissen Sie warum? Im Judentum nennt man Gott auch Vater in den Gebeten. Zum Beispiel, Avinu Shebashamayim, unser Vater, der du bist in den Himmeln. Aber das bedeutet Vater im Sinn von Schöpfer. der Schöpfer, der eben der Ursprung aller Dinge ist. Aber die alten Rabbiner haben gelehrt, man darf Gott nie Abba nennen, Papa. Denn das geht nicht an, diese Beziehung. Und das Neue Testament sagt, und ihr dürft Gott Abba nennen, Papa. Und das ist etwas viel, viel Tieferes als nur einfach Vater. Sie denken, vielleicht ist das gar kein Unterschied. Aber schauen Sie, bei unseren Kindern haben wir das so feststellen können. Mein ältester Sohn nennt mich Papa. Auch heute noch. Aber ab einem bestimmten Alter hat er den Kindern draußen nicht mehr gesagt, mein Papa hat gesagt, sondern sagt er, mein Vater hat gesagt. Zu Hause sagt er immer noch Papa. Das ist ein Unterschied. Das kommt ganz unbewusst. Aber Papa drückt eine viel tiefere Beziehung aus. Und das will er den anderen Kindern nicht einfach so eröffnen. Und die Tatsache, dass der Erlöste heute Gott Abba nennen kann, ist gewaltig. Stellen Sie sich vor, den ewigen Gott, den ewigen, unendlichen Gott anzusprechen als Papa. Er ist nicht mehr der verborgene Gott hinter dem Scheidevorhang, sondern ist der Gott, der sein Herz vollständig gezeigt hat in Christus. Jetzt wollen wir uns noch kurz auch mit dem eigentlichen Tempelhaus noch beschäftigen. Es bestand also aus einer ganzen Reihe von Säulen, wie wir noch sehen werden, und darüber wurden 4 verschiedene Decken gelegt. Die erste Decke hier, die war aus Sekufell. Es gibt ein bisschen Probleme bei den Übersetzungen. Alte Übersetzungen haben zum Beispiel noch Dachsfell, weil das Wort Dachasch auf Hebräisch ein schwieriges Wort war. Worauf weist das eigentlich hin? Das war nicht so klar. Aber heute ist das eigentlich geklärt, denn es gibt ein verwandtes Wort im Arabischen, Duhas, das bedeutet Seku. Und Dachasch ist also genau die sprachwissenschaftliche Entsprechung zum arabischen Duhas, Seku. Das war also eine Robbenart, oder ist eine Robbenart, die es im Roten Meer gibt. Und noch heute gibt es Beduinen, die aus diesem Leder, dieser Robbe, Schuhe herstellen. Die sind sehr stabil. Also ein ganz stabiles Leder als Schutz über die Stiftshütte. Nun, das hat doch etwas zu sagen. Wir werden nämlich sehen, die weiteren Decken darunter, die sind unvergleichlich herrlich. Aber diese Decke ist nicht gerade besonders ansehnlich, nicht? Und so war es auch, als Jesus Christus hier auf Erden war. Da dachten viele, das ist nichts Besonderes. Genauso gemäß Jesaja 53, als wir ihn sahen, da hat er kein Ansehen, dass wir seiner begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Aber Menschen, die dann wirklich eine Begegnung haben wollten mit ihm, die konnten dann sagen, wie Johannes, der Jünger in Johannes 1, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Nicht wahr? Wenn irgendein Beduine da in der Nähe der Israeliten vorbeigeritten wäre auf dem Kamel, dann hätte er da gesehen, ein bisschen Byssus da und dann Duhas, ja, Dachasch, Haut, nichts Besonderes. Der hat's verpasst. Der hat's verpasst, wenn der da gekommen wäre in den Tempel und gesehen hätte, und hätte er sogar noch das Recht gehabt, der Priester hineinzugehen und all die Herrlichkeit von Gold und reinem Gold gesehen hätte. Ja, das sind ganz 2 verschiedene Dinge. Und so ist es auch, viele Menschen denken, Christentum, Evangelium, nein, nichts Besonderes. Ja, das ist der äußere Anschein, aber man muss eben mal hineingehen selbst und dann sieht man's. Ja, da habe ich etwas falsch erwischt. So, Jetzt sehen Sie, da waren also noch verschiedene andere Decken. Jetzt kommen wir da zur zweiten, die rot gefärbte Witterfelldecke. Nun, diese Decke bestand also aus Witterfell, rot gefärbt und keine Maßangabe. Der Witter, das männliche Schaf, war das Opfer zur Einweihung der Priester, also zur Hingabe, zum Hingabefest der Weiher, der Priester an Gott. Und nun, diese Decke weist darauf hin, auf die Hingabe des Messias an Gott. Und wie weit ging diese Hingabe? Bis zum Tod, bis aufs Blut. Darauf weist diese Decke hin. Keine Maßangaben, denn es gibt kein Maß für die Hingabe des Herrn Jesus. Paulus sagt, der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Maßlos, bis zum Blut. Die nächste Decke war aus Ziegenfell. Nicht Ziegenfell, Ziegenhaar. Sie war so gesponnen. Und Ziegenhaar weist hin auf die Kleidung der Propheten. Die Propheten trugen Ziegenfelle oder auch Schafsfelle oft. Und das weist also hin auf den Herrn Jesus, der größte aller Propheten ist. Aber diese Decke weist auch hin auf das erlöste Volk. Denn wir haben ein wichtiges Prinzip in 1. Johannes 2. Dort steht, sagt Johannes den Erlösten, das, was wahr ist in ihm und in euch. Das heißt, all diese Dinge haben auch Bedeutung, nicht nur für den Erlöser, sondern auch für die Erlösten. Auch die Erlösten sind wie die Seekuhfelldecke, äußerlich nichts Besonderes. Vielleicht, ja. Und auch sie sollten gekennzeichnet sein von Hingabe an Gott, die rot gefärbte Witterfelldecke. Und auch sie sind berufen, im Namen Gottes in dieser Welt zu sprechen. Jeder. Im Namen Gottes die Botschaft der Versöhnung weiter zu sagen. Jetzt sehen Sie, die ganze Ziegenhaardecke besteht eigentlich aus zwei Teilen. Und da ist sie zusammengefasst, wir werden das gleich besser sehen, durch 50 kupferne Klammern. Das Volk Gottes heute besteht nämlich aus zwei Teilen. Und das ist etwas ganz Gewaltiges. Das zeigt uns der Epheserbrief, Epheser 2, dass Gott Menschen aus den Juden und Menschen aus den heidnischen Völkern zusammengefügt hat zu einem Volk. Das ist, ich denke, das ist nichts Besonderes. Das ist sehr besonders. Denn im Judentum war eine ganz klare Trennung gegenüber allen anderen Völkern. Und diese Trennung ist aufgehoben worden durch den Tod Christi, sodass jetzt das Volk Gottes zusammengefügt ist aus zwei Teilen. Juden und Nichtjuden, die im Messias das Heil gefunden haben. 50 ist die Zahl der Vereinigung. Der Pfingsttag, an dem die Gemeinde Gottes, die Versammlung des lebendigen Gottes gegründet wurde, in Apostelgeschichte 2, da wo der Heilige Geist auf Erden kam, das war das Fest des 50. Tages. Denn Pfingstfest im Griechischen, das bedeutet der 50. Das war ein Fest, das 50 Tage immer nach einem bestimmten Datum gefeiert werden musste. Und dieser 50. Tag war der Tag des Zusammenschlusses zu einem Volk. Da sehen Sie nochmals diese Klammern. Und nun kommt die herrlichste Decke. Und die ist so unterst. Aber die war sichtbar, wenn man im Heiligtum war und nach oben schaute. Die Cherubim-Decke. Gewaltige Decke. Die Farben sind genau vorgeschrieben. Die vier verschiedenen Farben. Und da sehen wir die ganze Herrlichkeit des Christus symbolisch dargestellt. Und nicht nur von Christus selber, sondern auch von seinem Volk. Gott betrachtet erlöste Menschen in Christus. Das heißt, die Herrlichkeit seines Sohnes wird ihnen zugerechnet. Gott sieht erlöste Menschen als herrliche Menschen. Nicht, weil sie so toll sind und einen so guten Charakter haben. Dann wäre es eben eher so mit Dachsfell, Seekuhfell, nicht? Aber Gott sieht Menschen, die wirklich ihre ganze Schuld zugedeckt haben durch das Blut Christi. Auch da wieder zwei Hälften zusammengefügt durch 50 goldene Klammern. Und so gibt es nur ein Volk Gottes. Und Gott möchte auch, dass diese Einheit der Erlösten gesehen wird. Und das ist die tragische Tatsache, dass wir an Christus glaubende Menschen in den letzten 2000 Jahren total versagt haben. Was sieht eigentlich die Welt von dieser Einheit? Und dann möchten manche noch mehr trennen. Das ist Sünde gegen Gott. Denn der Ratschluss Gottes ist, dass diese Einheit der erlösten und reingewaschenen Menschen, dass die auch sichtbar wird als Zeugnis für die Welt. Da sehen Sie noch einen Detailausschnitt aus dieser herrlichen Decke. Das ist das Geheimnis des Christus. Denn die Verbindung der erlösten Menschen heute aus Juden und Heidenvölkern, diese verbunden mit dem Messias, das wird in Epheserbrief Kapitel 3 bezeichnet als das Geheimnis des Christus. Das war ein Geheimnis im Alten Testament. Kein Prophet durfte davon etwas sagen, wusste auch gar nichts davon. Es war ein Geheimnis und erst durch das Kommen des Erlösers und durch das Kommen des Heiligen Geistes wurde dieses Geheimnis von Gott her mitgeteilt und auch verwirklicht. Nun sehen wir also das Haus abgedeckt, besteht aus lauter zusammengefügten Säulen. Jetzt zeige ich Ihnen eine einzelne Säule. Sie bestand aus Akazienholz, überzogen mit Gold und war da auf zwei silbernen, schweren Platten aufgesteckt. In der Bibel werden Menschen verglichen mit Säulen. Wiederholt. Und so stellt eigentlich jeder erlöste Mensch eine Säule am Haus Gottes dar. Und Gott wohnt heute nicht mehr im Tempel in Jerusalem. Den gibt es ja schon lange nicht mehr. Seit dem Jahr 70, haben wir gestern gesehen, ist er zerstört worden. Und das Judentum hat versucht, durch die Jahrhunderte durch immer wieder diesen Tempel aufzubauen, bis zum heutigen Tag. Es ist nie gelungen. Wo wohnt Gott heute? Da, wo Menschen an den Herrn Jesus glauben, da wohnt Gott heute. In einem lebendigen Haus. Und jeder erlöste Mensch bildet da eine Säule an diesem Haus. Akazienholz, unverderbliches Holz. Das sind Menschen, die haben ewiges Leben durch den Glauben an den Sohn Gottes. Sie sind bekleidet mit der Gerechtigkeit Gottes. Gold. Und sie ruhen auf der Erlösung. Dieser silbernen Sockel. Silber war oft der Preis, mit dem man Sklaven freikaufte. So spricht Silber von Erlösung. Und das ist die Grundlage, die feste Grundlage, auf der an Christus gläubige Menschen stehen. Und nun sehen Sie, alles schön zusammengefügt. Auch da wieder nicht Zertrennung, sondern Einheit. Das ist Gottes Plan. Und das Geheimnis des Christus, das erlöste Volk, verbunden mit dem Herrn Jesus, das war Gottes Plan schon vor Erschaffung der Welt, sagt der Epheserbrief. Und Sie sehen, diese Säulen sind unsichtbar verbunden gewesen durch einen Riegel, der zwischen den Brettern hindurchging. Im Kolosser 1 am Schluss finden wir nochmals ein Geheimnis und das heißt Christus in euch. Christus wohnt in den erlösten Menschen und fügt sie zusammen. Aber während dieser eine Riegel unsichtbar war, gab es auch vier sichtbare Riegel, die die Bretter verbanden, die Säulen verbanden. Und so wird von den ersten Christen gesagt, dass sie in Apostelgeschichte 2 charakterisiert waren durch vier Dinge. 2, Vers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Lehre der Apostel, die Lehre der Bibel. In der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes, Abendmahl und in den Gebeten. Das sind vier Kennzeichen, die die Verbundenheit der Erlösten nach Gottes Gedanken sichtbar zum Ausdruck bringen sollen. Nun sehen wir hier den Hohenpriester. Und der Hohepriester, der Mittler war zwischen dem Volk und Gott, weist hin auf Jesus Christus, den Hohenpriester, heute. Es gäbe vieles zu sagen. Ich beschränke mich ganz bewusst in allem auf wichtige Punkte. Er hatte ein Kleid aus blauem Purpur, das die Farbe des orientalischen Himmels trägt. Er ist der himmlische Hohepriester. Er ist nicht auf Erden, er ist im Himmel. Aber er ist da für sein Volk und betet für sein Volk als Mittler. Und da trägt er zwei Schulterstücke, zwei Onyxsteine, und da stehen alle Namen der 12 Stämme Israels drauf. So trägt der Herr Jesus sein Volk heute auf seinen starken Schultern. In Jesaja 9, Vers 6 heißt es von dem Messias, dass er in der Zukunft über die Welt herrschen wird, und da heißt es, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Der Herr Jesus wird in der Zukunft einmal die Weltherrschaft auf den Schultern tragen, und dann wird er alle unlösbaren Probleme der Menschheit lösen. Zum Beispiel, was haben wir Menschen nie lösen können? Krieg, Krankheit, Naturkatastrophen, soziales Elend, Drogenprobleme und. Alles unlösbare Probleme, die wird er einmal alle lösen. Aber die Erlösten heute dürfen wissen, wir sind schon jetzt von seinen Schultern getragen. Und er kann die Probleme des Volkes Gottes schon heute lösen. Auch unlösbare Probleme. Und dann trug der Hohepriester auch ein sogenanntes Brustschild mit 12 verschiedenen Edelsteinen. Auf jedem Edelstein war ein Name eingraviert von einem Stamm in Israel. Und da heißt es nicht, er soll sie tragen auf der Brust, sondern es heißt, er soll sie tragen auf seinem Herzen vor Gott. Das ist etwas ganz Besonderes. Jeder erlöste Mensch darf wissen, in den Augen Gottes bin ich wie ein Edelstein. Für Gott bin ich kostbar. Vielleicht gibt es Menschen, die finden sie ganz komisch und ihren Charakter. Dann können sie wissen, aber für Gott bin ich ein Edelstein. Wertvoll. Und zwar ein totales Original. Kein Stein war gleich wie der andere. Gott hat keine uniformierte Armee, sondern für ihn sind alle Erlösten Originale. Einzigartige Geschöpfe, die er auf dem Herzen trägt, er der hohe Priester. Und natürlich, diese Steine wurden auch zugeschliffen und poliert. Und so ist Gott auch tätig an jedem einzelnen Erlösten, um ihn zu verändern, damit er immer besser auch das Licht, das göttliche Licht des Leuchters im Heiligtum wieder strahlen kann. Und dazu muss man eben poliert werden und geschliffen werden. Wie macht Gott das? Ja, da denken Sie vielleicht, ja, durch all die Probleme, die es im Leben gibt. Das stimmt. Aber nicht nur dadurch. Dieses Schleifen und Polieren geschieht zum Beispiel auch durch all das Schöne, was Gott uns schon erleben ließ in unserem Leben. Das verändert uns auch. Nicht nur die unangenehmen Dinge des Lebens. Wir sollten auch einmal darüber nachdenken, wodurch Gott uns alles schon glücklich gemacht hat in den alltäglichsten Dingen des Lebens. Und dadurch hat Gott uns auch verändert, um besser das Licht des Heiligtums ausstrahlen zu können. Und natürlich auch in der Familie und in der Ehe schleift man sich gegenseitig ab. Allerdings habe ich einmal eine Lektion bekommen von jemandem, der hat mir dann erklärt, man soll doch nicht sagen, in der Ehe, da schleift man sich ab. Man soll doch besser sagen, da poliert man sich auf. Und ich meine, das ist ein anderer Ausdruck, aber man sollte auch dann so denken. Sieht man eben dieses Schleifen in einem ganz anderen Licht? Also bitte, ab heute polieren Sie sich gegenseitig auf und nicht mehr ab. Und schön ist auch, jeder Edelstein strahlt das Licht anders ab. Es ist zwar das Licht des Leuchters, das Licht von Christus, aber es ist wirklich etwas Wunderbares, dass jeder erlöste Mensch auf ganz andere Weise Zeugnis gibt. Keiner macht das auf die gleiche Art. Jeder hat ein ganz eigenes Licht. Und das zeigt uns auch, man sollte überhaupt keine Komplexe mehr haben. Gott hat uns als Originale geschaffen und er will uns genauso, wie wir sind. Und wir sind unersetzlich. Jeder an seinem Platz. Auf dem Herzen des Erlösers. Nun, Sie fragen sich vielleicht, wo ist jetzt die Stiftshütte heute? Man liest in der Bibel davon und dann liest man später, wie mit dem Bau des Salomonischen Tempels die Stiftshütte abgelöst wird und dann liest man nichts mehr davon. Die Frage kommt dauernd, wo ist jetzt die Stiftshütte? Nun, nach jüdischer Überlieferung wurde die Stiftshütte im Tempelberg, also im Berg Zion, im Berg Moria, in unterirdischen Gewölben untergebracht. Da sehen Sie den ersten Tempel, den Salomonischen Tempel im Modell. Hier sehen Sie den zweiten Tempel. Da hat man sogar nach jüdischer Überlieferung in der Zeit von Josia die Bundeslade aus dem Allerheiligsten herausgeholt und in einem unterirdischen Gewölbe im Tempelberg verborgen. Und nie mehr herausgeholt. Und zwar aus folgendem Grund, man hatte Angst, weil man unter Fremdherrschaft stand, zuerst bei den Persern, dann bei den Griechen, dann bei den Römern, dass die Bundeslade gestohlen werden könnte. Und deshalb fiel sie weder den Babyloniern, den Persern, den Griechen noch den Römern jemals in die Hand. Auch damals im Jahr 70, als der Tempel zerstört worden war. Und nach jüdischer Auffassung, und es gibt also ganz viele Hinweise darauf, müssen offensichtlich im Tempelberg noch ganz gewaltige Tempelschätze verborgen sein. Nun, das regt die Fantasie an, nicht? Es gibt ein interessantes Buch von einem Amerikaner, Randall Price, In Search of Temple Treasures, auf der Suche nach Tempelschätzen. Und das ist das beste Buch, das es gibt zu diesem Thema, das auch die besten Quellen da zusammengetragen hat. Nun, das jüdische Volk hat ja den Tempelberg verloren seit dem Jahr 70. Aber wir haben gestern gesehen, im Sechstagekrieg 1967 wurde der Tempelberg wieder neu erobert. Und da war die Freude. Jetzt haben wir, jetzt können wir auch wieder an unsere Tempelschätze herankommen. Ja, da denkt jemand, ja, aber haben doch die Moslems schon längst herausgeholt. Die Oma-Moschee da auf dem Tempelberg platziert haben. Nun, es ist so, die Moslem haben Angst, da nach unten zu gehen. Sie glauben, dass da Dämonen, diese unterirdischen Gänge, der ganze Tempelberg ist voller Tunnels und Gänge in verschiedenen Stockwerken. Es gibt sogar Tunnels, die gehen bis nach Bethanien. Sie haben Angst, dort hinabzugehen, weil sie Angst haben vor Dämonen. Und so ist das also wirklich etwas, das die Gemüter anregt. da nach Tempelschätzen zu forschen. Allerdings hat nach dem Sechstagekrieg, das habe ich gestern erklärt, Moshe Dayan die Verwaltung des Tempelberges den Muslimen wieder übergeben, um den Zorn der Islamisten zu besänftigen. Aber hier sehen Sie nun nochmals den Oberrabbiner Shlomo Goren. Er hat zusammen mit einem anderen Rabbiner, hat er 1980/81 anderthalb Jahre von der Westseite her geheime Grabungen durchgeführt im Tempelberg. Und zwar haben sie weiter gegraben, verborgen auf der Seite der Klagemauer. Niemand wusste davon oder kaum jemand. Und dann wurde durch Indiskretion, kam das in die Medien. Ein Aufschrei der Islamisten und die beiden wären fast ermordet worden. Und sie waren auf der Suche nach der Bundeslade. Sie haben fast nichts darüber gesagt, was sie gefunden haben im Tempelberg und was sie schon gesehen haben und wo die Spuren zur Lösung des Problems wäre. Da machen sie einen Schleier des Schweigens darüber. Nicht, das regt die Fantasie noch mehr an. Und dann hat die israelische Regierung dann 1981 diesen Zugang vermauert, dass man nicht mehr dort in den Tempelberg hineingeht. Und zwar will man eben damit den Frieden mit den Muslimen nicht noch mehr gefährden. Nun, das war der zweite Schlag für die orthodoxen Juden. Aber die Hoffnung, einmal an die Tempelschätze zu kommen, besteht weiter. Hier sehen Sie noch einmal Ariel Israel, einen der größten Kenner des jüdischen Tempels, Sachfrage zum dritten Tempel. Er stellt ja in seinem Institut wieder Tempelgeräte her für den dritten Tempel. Die Bundeslade macht er nicht. Er ist überzeugt, die ist im Tempelberg. Die ist also nicht reproduziert worden. Ja, also da bleibt irgendwie die Hoffnung, da großartige Dinge und selbst Dinge original von der Stiftshütte her noch wenigstens in Teilen zu finden. Verborgene Tempelschätze. Nicht wahr, das kribbelt so. Mein zweiter Sohn, der ist 7,5, der kommt mit mir im April nach Israel und er hat so ein bisschen Hoffnung, vielleicht könnten wir Tempelschätze suchen gehen. Ja, es gibt nämlich noch andere Hinweise, dass nicht nur im Tempelberg, sondern auch im Gebiet von Qumran noch solche Dinge zu finden wären. Spannend, nicht? Aber ich habe heute Abend zeigen wollen, dass all diese Tempelschätze hinweisen auf noch viel größere und höhere Schätze. Schätze, die Wirklichkeit geworden sind in Christus. Und anstatt, dass wir jetzt jeden Tag fiebern, können wir vielleicht mal nach Israel gehen und da geheime Grabungen durchführen. Mache ich doch den Vorschlag, bleiben Sie doch nicht bei der Kopie, gehen Sie doch zum Original. Das steht jeden Tag offen, auch heute Abend. Gehen Sie an diese Tempelschätze. Nehmen Sie doch heute Abend, falls Sie noch keine persönliche Beziehung haben zu Jesus Christus, den Erlöser an. Und Sie werden reich gemacht in Christus. Originale Tempelschätze, das ist das, was ich jedem wünsche heute Abend. Reichtum der Erlösung in dem Herrn Jesus Christus. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.